Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier.
Salafismusprävention bei Jugendlichen im Kontext Schule. Das Problem beim Salafismus ist nicht der Islam, zu dem sich die Jugendlichen bekennen. An der Ausübung einer Religion ist nichts verwerflich. Dieses Recht ist bei allen Bürgern dieses Landes durch den 4. Artikel des Grundgesetzes gesichert. In Deutschland herrscht die Religionsfreiheit. Die Gefahr des Salafismus liegt in seiner Auslegung des Islams. Die Religion gibt seinen Anhängern eine ideologische Richtung vor, und als Legitimation für das jeweilige Vorgehen der Salafisten und Dschihadisten. Sie würdigen die Menschen, die ihnen nicht folgen, öffentlich herab. Diese Ideologie verachtet andere Religionen bzw. Menschen, die sich nicht zum Salafismus bekennen. Die sogenannten Kuffar oder Ungläubigen müssen laut Aussage der Fundamentalisten ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Die Bestrafung liegt dabei nicht in den Händen Gottes, sondern in denen der Salafisten. Sie verrichten laut ihrer Interpretation das Werk Gottes. Das Hauptziel für diese Gruppierung ist die Einführung der Scharia. Das islamische Gesetzbuch steht für die Extremisten an oberster Stelle, noch vor dem Grundgesetz oder jeder anderen Form von menschengemachten Gesetzen. Hier liegt die Hauptgefahr des Salafismus. Die gegebene politische Ordnung soll durch eine religiöse ersetzt werden, die bewusst Menschen aus der Gesellschaft exkludiert, gegebenenfalls sogar tötet. Diese Ablehnung des Grundgesetzes geht mit dem Kampf gegen die Demokratie einher. Denn nur durch die Abschaffung des demokratischen Herrschaftssystems ist die Errichtung eines Kalifats, dem ultimativen Ziel der Salafisten und Dschihadisten, möglich. Bei der Verbreitung ihrer Ideologie bedienen sich die Extremisten der neuesten und aktuellen Plattform der jugendlichen Lebenswelt, dem Internet. Neben den Missionierungen in der Öffentlichkeit bildet das Internet die zweite große Werbe- und Missionierungsplattform. Das Internet heutzutage ermöglicht den Massenkonsum von bewusst gewählten Inhalten zu jeder Zeit, an jedem Ort. Der Konsum ist dabei im Jugendalter am größten. Das Internet untersteht zudem keiner strikten Kontrolle durch Redakteure wie bei Zeitungen zum Beispiel. Das bedeutet, dass Inhalte ohne ethische oder moralische Prüfung einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt werden können. Die finanziellen und technischen Kosten halten sich bei einem geringen Aufwand für die Produzenten. Diese Eigenschaften machen sich die Salafisten zum Nutzen. Sie nutzen Medien wie Facebook und YouTube, um ihr Weltbild einer breiten Masse zu präsentieren, und soziale Kanäle wie WhatsApp und Facebook Messenger, um in direkten Kontakt mit den Jugendlichen zu treten. Für den IS sind diese Plattformen sogar eine der Hauptrekrutierungsstellen für neue Kämpfer. Die vermeintlichen Freiheitskämpfer inszenieren sich als humanitäre Helfer, die ihre Brüder und Schwestern vor dem Unrecht verteidigen. Dabei bedienen sie sich Elementen der Popkultur, um ihre Attraktivität für die Jugendlichen zu steigern, die besonders bei jungen Frauen Anklang findet, unter anderem durch ihre sogenannten Naschid-Gesänge, die ein romantisches Bild vom Krieg zeichnen. Jugendliche bedienen sich bei der Musik nach dem Prinzip des Mood-Managements. Der Gesang soll die momentane Stimmung der Hörer widerspiegeln bzw. diese verstärken.
Durch diese Emotionalisierung sollen die jungen Leute sich radikalisieren und im Idealfall für den Dschihad rekrutiert werden. Diese Videos sollen zusätzlich die Gewalt der Terroristen rechtfertigen. Diese Legitimation erfolgt in der Regel auf zwei Ebenen: der Ebene der Selbstverteidigung und dem Erweiterten des Territoriums. Die Vorgehensweise ist dabei stets die gleiche. Zuerst werden die Missstände der Gesellschaft, zum Beispiel Syrien, beschrieben. Diese erfordern laut den dschihadistischen Propaganda eine Veränderung, die nur durch Gewalt erreicht werden kann. In ihren Augen erlaubt der Koran ihnen den Einsatz dieses Mittels. Ein Grund für das blinde Vertrauen ihrer Anhänger ist, dass die wenigsten ein fundiertes Wissen über den Islam haben. Die jungen Salafisten zweifeln bzw. hinterfragen nie das Wissen ihrer Führungspersönlichkeiten, da diese innerhalb der Gruppe als Allwissende des Islams gelten, die ihnen den wahren Islam vermitteln. Die daraus resultierende Abhängigkeit führt zur Übernahme des Narrativs, dass Mord und Totschlag im Islam gebilligt werden. Diese Gewalt soll das Durchsetzen des Kalifats, das alle Antworten auf diese Missstände liefert, ermöglichen. Die Teenager sollen dadurch emotionalisiert und für die Aufnahme der Ideologie empfänglicher werden. Das ist ein großes Problem, da die Kinder sich vor allem in diesem Alter nach Orientierung sehen, die sie nun durch den Salafismus erhalten. Diese Orientierungslosigkeit in der Adoleszenz ist eine der Risikofaktoren, welcher sich die Salafisten bedienen. Risikofaktoren in der Jugend spielen für sämtliche Sorten des Extremismus eine wichtige Rolle. Die Extremisten machen sich dabei die prekäre Lage der Jugendlichen zunutze und täuschen den Betroffenen den vermeintlich richtigen Weg aus dieser Krise vor. Der Salafismus nutzt diese Orientierungslosigkeit aus, um die Jugendlichen für ihre Sache zu gewinnen. In der Pubertät verfallen die Kinder in eine Sinnkrise. Der Salafismus gibt mit seiner Ideologie seinen Jüngern die nötigen Antworten auf ihre Fragen. Die orientierungslosen Kinder bekommen durch die vereinfachte Darstellung der Prediger ein Muster, nach dem sie sich orientieren können. Im Salafismus wird der Koran wortwörtlich genommen. Dadurch entsteht ein dichotones Weltbild, in dem alles schwarz-weiß bzw. richtig oder falsch erscheint. Diese einfache Einteilung ist für diese Jugendlichen ein willkommener Effekt. Sie müssen sich keine großen Gedanken über komplexe Dinge machen. Die schwierigen Entscheidungen werden ihnen einfach gemacht und sogar vom jeweiligen Führer der salafistischen Gruppierung abgenommen. Die Jugendlichen, beeindruckt von deren Wissen und dem Willen, es an sie zu vermitteln, verfallen regelrecht den Predigern und orientieren sich primär an ihnen. Die Vorbilder werden dadurch zur Hauptinformationsquelle für die neuen Mitglieder. Sie geben die Moral der Gruppe vor, die über der individuellen entsteht. Das Leben nach einem festen Regelwerk trägt zur Attraktivität für beide Geschlechter bei. Ihnen werden nicht nur die Entscheidungen abgenommen, sie haben ebenfalls feste Rollen in ihrem Leben, an denen sich beide Seiten zu halten haben. Neben der Orientierung erleichtert diese Vorbildsfunktion den Gefolgsleuten die Identitätsbildung.
Durch ihre Mitgliedschaft im Salafismus beginnt für sie ein neues Leben. Die Religion wird für diese Menschen zur neuen Identität. Die Risikofaktoren führen letzten Endes zur Radikalisierung der Jugendlichen. Durch die Indoktrinierung der Fundamentalisten wird das Weltbild des Salafismus übernommen und soll in extremen Fällen zum Dschihadismus führen. Salafisten handeln in der Regel in ihrer Kommunikation mit Jugendlichen zielgerichtet. Aufgrund der salafistischen Zielgruppenorientierung kommt der Bildungsinstitution Schule eine besondere Rolle in der Präventionsarbeit zu. Die Institution Schule ist verpflichtet, ihren Schülerinnen nach demokratischem Vorbild zur Mündigkeit zu verhelfen. Dieser politische Bildungsauftrag wird vom Salafismus und seiner verachtenden Haltung gegenüber der Demokratie in Frage gestellt. Hier kann die erste Vorbeugungsmaßnahme stattfinden. Die politische Bildung soll den Lernenden ihre Teilnahmemöglichkeiten vermitteln und den Mehrwert, den jeder einzelne Mensch in unserer Demokratie verkörpert, verdeutlichen. Dieses Bekenntnis zu unserer vielfältigen Gesellschaft und der Hervorhebung unserer demokratischen Werte würde das Bild in unserem sozialen Umfeld positiv beeinflussen. Verschiedene Schulfächer könnten bei der Abwendung von salafistischen Narrativen hilfreich sein. Die vermeintliche Opferrolle und die weltweite Unterdrückung des Islam ist ein beliebtes Mittel der Fundamentalisten bei ihrer Gewaltlegitimation. Diese Themen beschäftigen viele Jugendliche und werden von den Islamisten besetzt. Sie vermitteln den Jugendlichen ein Masternarrativ der Unterdrückung des Islams durch den Westen. Die Behandlung von aktuellen Konflikten im Geschichts- und Politikunterricht würde den Opfermythos der Salafisten erheblich schwächen. Den Schülerinnen werden im Zuge dessen andere Perspektiven aufgezeigt, die sie zu einer eigenen Meinung, Stellung zu der Thematik bemächtigt. Generell muss die Lehrperson ein Klima in seinem Unterricht schaffen, in dem sich die Schülerinnen wertgeschätzt fühlen. Dieses Unterrichtsklima verkörpert Akzeptanz und Zugehörigkeit in einer sozialen Gruppe. Das alles beginnt bei der Lehrkraft selbst. Nimmt er die Bedürfnisse seiner Klasse ernst und agiert als ein tolerantes Vorbild, kann er die Entwicklung und Sozialisation seiner Schülerinnen nachhaltig positiv beeinflussen. Der Unterricht soll den Schülern zusätzlich den Raum für kritische Fragen ermöglichen. In vielen muslimischen Familien und Moscheen trauen sich die Kinder aus Respekt und Scham nicht zu fragen. Dieses Bedürfnis nach Klarheit kann im Unterricht befriedigt werden. Der Unterricht kann zudem verschiedene Begriffsalternativen, wie am Beispiel Dschihad oder Scharia, vermitteln. Der Koran und seine Suren als Unterrichtsgegenstand kann den Gewaltargumentationen der Salafisten ein differenziertes Bild entgegensetzen. Viele Untersuchungen sehen im Bekenntnis zum Salafismus eine fehlgeschlagene Integration. Eine gelungene Integration in die Gesellschaft würde der Diskriminierung und Ausgrenzung von gefährdeten Jugendlichen entgegenwirken. Damit dies gelingen kann, wurden Initiativen wie Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ins Leben gerufen. Das Projekt richtet sich an jegliche Arten der Diskriminierung, Gewalt und Mobbing. Schülerinnen sind dabei die Initiatoren, die sich selbstständig auf freiwilliger Basis engagieren. Sie planen, führen in regelmäßigen Abständen Projekte durch, die gegen Rassismus sensibilisieren sollen und Handlungsmöglichkeiten ermöglichen, wie man dagegen vorgehen kann. Den Jugendlichen wird Teilhabe am gesellschaftlichen Miteinander ermöglicht, die ihre Schule zu einem Ort der Zivilcourage machen soll. Die Schülerinnen fühlen sich durch ihre eigenständige Arbeit, ihren Vorschlägen und Äußerungen anerkannt. Es bietet ebenso den Schülerinnen einen Rahmen, über die Diskriminierungserfahrung zu sprechen und Strategien aufzuzeigen, wie man dagegen vorgehen kann. Innerhalb der Schule lassen sich verschiedene Präventionsmaßnahmen realisieren. Sollte die Lehrperson dennoch bemerken, dass ihre Maßnahmen bei den Schülern keine Wirkung zeigen bzw. es zu spät sein könnte, kann sie sich an verschiedene Organisationen wenden. Dabei gilt es zu beachten, dass man die Person nicht zu schnell vorverurteilt. Eine Vorverurteilung würde das Gefühl der Diskriminierung verstärken und somit den Salafisten in die Hand spielen. Erst wenn mehrere Risikofaktoren, unter anderem Änderung des Kleidungsstils, inflationärer Gebrauch von religiösen Floskeln, Weltbild orientiert sich nach der Religion, über einen längeren Zeitraum auftreten, sollte gehandelt werden. Religiös begründete politische Überzeugungen mit eingehender Herabwürdigung anderer Menschen erfordern ein sofortiges Einschreiten seitens der Lehrkraft, da diese unser Bild einer toleranten und respektvollen Gesellschaft gefährden. Dieser Podcast wurde von Kaltrina Berisha, Amir Hotzic und Burak Göbey erstellt. Dabei wurden folgende Quellen und Literatur verwendet. Zum einen die Bundeszentrale für politische Bildung und der Bildungsservice von dem Land Berlin-Brandenburg. Des Weiteren diente der Sammelband Salafismus in Deutschland, jugendkulturelle Aspekte, pädagogische Perspektiven, das 2017 von Ahmet Toprak und Gerrit Weitzel verfasst wurde, als Grundlage für diesen Podcast.